Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In diesem Wintersemester müssen sich Studierende im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen.
Warme Pullis und vielleicht eine Wärmflasche zur Not mitnehmen, aber auf keinen Fall Online-Uni mehr.
Sagt diese Augsburger Studentin. Doch wie lässt sich der Präsenzbetrieb trotz hoher Energiekosten aufrechterhalten? Das ist ein Thema bei uns. Außerdem blicken wir in unserer Serie zum Lehrkräftemangel nach Sachsen-Anhalt. Das Bundesland setzt Headhunter ein, um im Ausland geeignetes Personal für seine Schulen zu finden. Wie erfolgreich dieser Lösungsansatz ist, erfahren Sie hier in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Hallo. In den letzten zwei Jahren kreisten die Sitzungen der Kultusministerkonferenz vor allem um die Frage, wie kommen die Schulen eigentlich durch die Pandemie? Bleiben sie auf? Brauchen wir Masken und Lüfter? Mit dem Krieg gegen die Ukraine und der Energiekrise scheint die Pandemie, obwohl sie ja noch gar nicht vorbei ist, deutlich in den Hintergrund zu rücken. Ob dieser Eindruck berechtigt ist und welche Themen die KMK gestern und heute in Berlin behandelt hat, darüber reden wir jetzt mit Jürgen König, unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Herr König, wie viel Aufmerksamkeit hat die Runde dem Thema Corona denn noch gewidmet?
Also grob gesagt, das Thema fand tatsächlich nur noch am Rande statt. Etwa in der Form, dass man zum Beispiel auf Studien verwiesen hat, die jetzt erneut sinkende Kompetenzen bei Grundschülern belegt hätten. Rund 20% der Viertklässler könnten nicht richtig lesen, hieß es heute bei der KMK. Daher dürften Schulen trotz Corona, trotz der Energiekrise nie wieder geschlossen werden. Auch Wechselunterricht soll es nicht mehr geben. Also Corona ist nur noch ein Grund neben anderen. Hauptthema ist die Energiekrise. Die KMK hat heute zugesichert, dass die Schulen im Herbst und im Winter geöffnet bleiben und dass sie richtig geheizt werden. Also die Schulen sollen, wo es geht, Energie einsparen, aber offen und warm bleiben. Das sollen die Schulen auf jeden Fall. Das sei man den Schülerinnen und Schülern nach 2,5 Jahren Pandemie schuldig.
Wie begegnen die Kultusministerinnen und Minister denn der Herausforderung, immer mehr ukrainische Kinder und Jugendliche in das Schulsystem zu integrieren?
Na, zunächst mal eigentlich erstmal nur dadurch, dass sie das Problem als solches klar benennen. Insgesamt sind es bisher 193.141 Kinder und Jugendliche, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Diese Zahlen nannte die KMK jetzt. Die meisten von ihnen, etwas über 36.000, kamen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und in Bayern sind es etwas mehr als 29.000, in Baden-Württemberg etwas mehr als 26.000. Diese Zahlen würden ganz sicher steigen, sagt die KMK, zumal auch nicht nur aus der Ukraine Flüchtlingskinder kämen. Dass das für die Schulen eine immense Herausforderung ist, so viele Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, zu integrieren natürlich auch, darauf weisen verschiedene Bildungsgewerkschaften hin, auch Lehrerverbände. Und auch die KMK sieht natürlich das Problem. An vielen Schulen fehlt es an Räumen, an Lehrkräften. Also der Lehrkräftemangel wird durch die jüngste Entwicklung weiter verschärft. Es fehlen auch Dolmetscher und es fehlt nicht zuletzt auch ausgebildetes Personal, das bei der Bewältigung von Kriegstraumata wirklich helfen kann. Hier will man natürlich Abhilfe schaffen, das will auch die KMK. Aber das ist alles schon ausgesprochen schwer und vor allem langwierig.
Sie hatten ja eingangs schon die aktuelle Energiekrise erwähnt, dass die auch ein Thema ist in der KMK. Welche konkreten Beschlüsse gab es denn?
Also die KMK hat den Bund aufgefordert, weitere Entlastungsmaßnahmen, insbesondere für die Hochschulen und die Studierendenwerke, auf den Weg zu bringen, wenn denn die Maßnahmen der Strom- und Gaspreisbremse nicht ausreichen würden. Wie die konkret aussehen werden, weiß bekanntlich noch niemand. Hochschulen und auch Unikliniken gehören zum klar definierten Kreis dieser sogenannten geschützten Kunden. Das heißt, sie sollen unter den Schutz der Energiepreisbremse fallen, sollen, wenn das Gas knapp werden sollte, bevorzugt beliefert werden. Also zu diesen geschützten Kunden gehören auch unter anderem alle Privathaushalte, Polizei, Feuerwehr, die Strom-, die Wasserversorger, Kliniken, Kindergärten, auch die Schulen. Und nun dringt die KMK darauf, dass auch die Studierendenwerke und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in diesen Kreis der geschützten Kunden aufgenommen werden.
Ja, ganz dezidiert hat die KMK ja gefordert, der Präsenzbetrieb von Hochschulen und Forschungseinrichtungen müsse auf jeden Fall sichergestellt werden. Ja. Mit welcher Begründung?
Mit dem Argument, dass wer schon länger studiert, jetzt durch die Corona-Pandemie über 2,5 Jahre, genau wie bei den Schulen, über 2,5 Jahre erhebliche Einschränkungen des Studiums hinnehmen musste, Einschränkungen ja auch im sozialen Leben der Hochschulen. Das müsse beendet werden, sagt die KMK, da er habe an den Hochschulen die Lehre in Präsenz oberste Priorität trotz der Energiekrise. Hochschulen, Unikliniken, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Studierendenwerke seien systemrelevant. So hat es die KMK jetzt ausdrücklich formuliert.
Zum Abschluss der Kultusministerkonferenz waren das Informationen von meinem Kollegen Jürgen König. Vielen Dank nach Berlin.
Gern.
Wie eben schon gehört, setzen die Bundesländer alles daran, den Präsenzbetrieb ihrer Hochschulen aufrechtzuerhalten. Und längst haben sie dazu Leitlinien rausgegeben, wie warm oder kalt es auf den Gängen, in den Hörsälen und Seminarräumen werden darf. Das stellt jede Hochschule natürlich vor andere Herausforderungen, zum Beispiel wenn sie neben Hörsälen auch noch Turnhallen und Schwimmbäder einigermaßen warm halten muss, wie etwa die Sporthochschule Köln. Martin Schütz war für uns dort.
Forschung und Lehre sind energieintensiv. Hochschulen verfügen über lange Flure, große Hörsäle, Labore und Bibliotheken. Überall dort, wo sich auch Sportstudierende einschreiben können, kommen dann noch große Turnhallen und Schwimmbäder hinzu. All das muss beleuchtet und geheizt werden, wie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Den 6.000 Studierenden steht eine Fläche von gut 160.000 Quadratmetern zur Verfügung.
Wir brauchen für das Beheizen der Liegenschaften auf dem Campus ungefähr 17.500 Megawattstunden Energie per anno. Und das ist, haben unsere Experten ausgerechnet, so viel wie ungefähr 1250 Einfamilienhaushalte verbrauchen. Das sind schon gewaltige Mengen.
Marion Steffen ist die Kanzlerin der Sporthochschule und damit für den Haushalt zuständig. Aktuell muss sie die Energiesparmaßnahmen koordinieren, denn die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben sich dazu verpflichtet, 20% weniger zu verbrauchen, weniger Strom und weniger Gas. Und den Hochschulen bleibt dafür nur wenig Zeit. Große Umbauten an Gebäuden sind kurzfristig nicht möglich, wie etwa eine bessere Dämmung bei alten Liegenschaften oder der Aufbau eigener Solaranlagen auf Dächern und Freiflächen. Also bleiben nur viele kleine Maßnahmen.
Das bedeutet, dass wir campusweit auf LED umschwenken. Wir haben unsere Heizungsanlagen und überhaupt die Anlagentechnik, soweit uns das möglich ist, komplett modernisiert und optimiert, sodass wir dadurch ganz erhebliche Mengen Strom einsparen.
Alleine diese Maßnahmen kosten die Sporthochschule nach eigenen Angaben 1 Million Euro. Aber um das gesetzte Einsparziel zu erreichen, muss die Hochschule, wie auch die anderen in Nordrhein-Westfalen, weitere Maßnahmen ergreifen. Spürbare. Flure werden nicht mehr geheizt, die Raumtemperatur in Hörsälen, Büros und Bibliotheken sinkt auf maximal 19 Grad. Die Sporthochschule hat kalkuliert, dass 1 Grad weniger Raumtemperatur ca. 6% Heizenergie sparen. Daher fällt die Temperatur in den Abendstunden und an den Wochenenden sogar auf 16 Grad. Wer dann beispielsweise in einer Bibliothek sitzt und für mehrere Stunden lernen will, könnte frieren. Aber Studierende wie Mira Weller nehmen es sportlich.
Ich denke schon, dass man da eher dann mal anfängt, ein bisschen zu unterkühlen, sobald man da länger Pause macht. Aber ich denke, ich würde schon versuchen, irgendwie ja, mich wärmer anzuziehen. Ich muss aber dazu sagen, während Corona, in den letzten Semestern, wurde auch immer durchgelüftet. Das heißt, irgendwie ist man es auch schon ein bisschen gewöhnt, dass es immer ein bisschen kühler ist.
Und das dauerhafte Lüften wird bleiben, damit die Corona-Ansteckungsgefahr möglichst niedrig bleibt. Auch die Wassertemperatur in den Schwimmbecken wird abgesenkt, um 2 Grad. Das klingt wenig, bedeutet aber für die Lehrenden, dass sie ihren Schwimm- oder Tauchunterricht anders aufbauen müssen, erklärt der Dozent Dr. Fabian Möller.
Ich denke, jetzt mit ein paar Grad weniger werden wir eher dahin kommen müssen, dass wir die Studierenden konstant in Bewegung halten. Das heißt, Pausen reduziert werden müssen, schnellere Instruktionen, vielleicht schon vorbereitete Instruktionen, sodass da eben möglichst wenig Auskühlung stattfindet in den Pausen.
Aber ob all diese Maßnahmen zur Energieeinsparung ausreichen, ist aktuell nicht klar. Die wirklich kalten Monate des Winters kommen erst noch im Januar und Februar. Ob die Gasversorgung stabil bleibt, ist ebenfalls ungewiss. Professor Johannes Wessels, der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz NRW, sieht die Hochschulen vor schwierigen Monaten.
Naja, das ist halt so ein bisschen Glaskugellesen, was wir im Moment machen. Wir wissen tatsächlich nicht, wie die Versorgungslage sein wird bezüglich der Energie, wie drastisch wirklich die Schwierigkeit sein wird, das geplante Sparziel von 20% im Gassektor zu erreichen. Und da man nicht weiß, wie es weitergeht, ist das eine Herausforderung.
Die Landesregierung hat den Hochschulen bislang noch keine konkreten Hilfen zugesagt. Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, dafür sei es noch zu früh. Denn noch sei nicht absehbar, welche zusätzlichen Kosten auf die Hochschulen zukommen, wenn die Energiepreise hoch bleiben.
In keinem anderen Bundesland fehlen so viele Lehrkräfte wie in Sachsen-Anhalt.
Viele Lehrkräfte wechseln jetzt in den Ruhestand, die müssen ersetzt werden.
Momentan haben wir keine Qualitätssicherung, sondern lediglich eine Absicherung des Stundenausfalls.
Raus aus dem Lehrkräftemangel. Wo sind die Lösungen? Unsere Serie bei Campus und Karriere in dieser Woche.
Sachsen-Anhalt hat sich für eine ganz ungewöhnliche Lösung entschieden. Eine, die in der freien Wirtschaft gar nicht so neu ist, aber im Schulbetrieb. Als erstes Bundesland lässt Sachsen-Anhalt per Headhunter-Agentur im Ausland nach neuen Fachkräften suchen. Auf diesem Weg wurden bislang 75 neue Lehrkräfte eingestellt. Kosten 750.000 Euro. Ein ziemlich hoher Preis. Das sieht die Landesregierung übrigens anders. Warum? Das hat sie Niklas Ottersbach vorgerechnet und der hat außerdem zwei der neu angeworbenen Lehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz besucht.
Wie geht denn unsere Begrüßung? Yes, you are. Good morning. Good morning. Okay, wir haben jetzt zwar nicht Englisch, sondern DLL. Ja?
Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Salzwedel, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt in der Altmark. Für Julia Konradi ist es die zweite Doppelstunde am heutigen Tag. In dieser fünften Klasse unterrichtet sie DLL, das steht für das Lernen lernen. Der Dialekt verrät, Julia Konradi kommt nicht von hier, sie ist Österreicherin. Hat die letzten Jahre in Wien gelebt und unterrichtet. Glücklich war sie dort nicht. Das Kollegium sei schwierig gewesen. Julia Konradi wollte weg aus Wien. Dann war da diese Anzeige einer Personalagentur, Lehrerjobs in Sachsen-Anhalt. Zufälligerweise hat sie dann einen Mann aus der Altmark kennengelernt und dann ging alles ganz schnell.
Es war der Beziehungsstatus zu dem Zeitpunkt, wo ich hergekommen bin, noch nicht ganz geklärt. Das war ein Riesenrisiko, dass ich da eingegangen bin. Es hätte auch schief gehen können. Aber ich war dann im Sommer hier und habe mir die Schule angesehen und war auch beim Landesschulamt in Magdeburg und habe dort meine Unterlagen abgegeben. Und es hat sich einfach richtig angefühlt, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es ein Risiko ist.
Auch Mariana Sol-Hermanowski hat ihre Heimat für die Liebe verlassen. Vor 6 Jahren kam sie aus Mendoza in Argentinien nach Deutschland. Sie hat in Mainz ihren Englischmaster fertig studiert und dann festgestellt, ohne Lehramtsstudium wird es schwer mit ihrem Traum vom Unterrichten. Dann hat sie über eine Headhunter-Agentur einen Job in Merseburg gefunden, an einer Grundschule. Die Argentinierin unterrichtet unter anderem Englisch und Kunst. An der Grundschule in Merseburg Süd kommen viele Kinder aus prekären Verhältnissen.
Deswegen, wir haben Kinder, die schon in der ersten Klasse sind, die haben wenig gemalt, weniger Farbe, die weniger Farbe kennen zum Beispiel. Und das muss man alles beibringen. Und am Anfang war mir nicht bewusst, dass ich Kinder kennenlernen würde, die zum Beispiel mit 6 Jahren alt nicht wissen, was gelb ist oder so. Und alle diese Details muss man beibringen.
Mariana Sol-Hermanowski und Julia Konradi sind zwei von 75 Lehrkräften aus dem Ausland, die jetzt in Sachsen-Anhalt unterrichten. 750.000 Euro hat der Landtag von Sachsen-Anhalt dafür bereitgestellt. Sprich, pro angeworbener Lehrkraft 10.000 Euro. Ein Erfolgsmodell, sagt Bildungsministerin Eva Feusner, CDU.
Und wenn man mal die Kosten in Gänze betrachtet und die Ausbildungskosten, die wir im eigenen Land haben, dem gegenüberstellt, ist es sogar kostengünstiger.
Und die Suche nach ausländischen Lehrkräften soll fortgesetzt werden. Momentan bereitet das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt die neue Ausschreibung für Headhunter-Agenturen vor. Kritik kommt von der oppositionellen Linkspartei. Ja, der Lehrermangel sei akut, aber der Weg über Headhunter-Agenturen sei der falsche, sagt der bildungspolitische Sprecher Thomas Lippmann.
Das Problem ist das unglaubliche Geld, was dafür ausgegeben wird und dass man glaubt, dass man sich davon von eigener Ausbildung freikaufen kann. Und das ist eine fatale Fehleinstellung und eine fatale Fehleinschätzung.
Bleibt noch die Frage, was ist mit den europäischen Ländern, aus denen die Lehrkräfte rekrutiert werden? Da werde kein sogenannter Braindrain verursacht, sagt Carlos Frischmuth. Er ist der Leiter für den öffentlichen Sektor beim Personalvermittler Hays. eine der beiden Agenturen, die Lehrkräfte aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt vermittelt.
Das sind Leute, die größtenteils, nicht alle, aber größtenteils schon sehr lange eine Wechselmotivation haben, weil Familienangehörige in Deutschland sind und die sagen, ich wechsle eh. Und wenn nicht, werde ich halt irgendwie Taxifahrer in Deutschland. Und übrigens, es passiert in ganz vielen anderen Berufsgruppen, auch in Pflegern und Ärzten, dass die dann irgendwie am Ende niedrig qualifizierte Jobs hier in Deutschland machen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass das nicht passiert.
Zumindest für Julia Conradi aus Österreich und Mariana Sol-Hermanowski aus Argentinien hat sich der Schritt gelohnt. Beide haben ihre Probezeit überstanden und wollen in Sachsen-Anhalt bleiben.
Und in unserer Serie zum Thema Lehrkräftemangel ein weiterer Beitrag. Diesmal schauen wir nach Tschechien. Auch wenn Sachsen-Anhalt beteuert, keinem anderen Land die Lehrkräfte wegnehmen zu wollen, wie eben gehört, werden Abwerbeaktionen in der Regel doch eher kritisch beäugt. Denn nicht nur in Deutschland fehlen Lehrkräfte. Auch in Frankreich, Österreich, den Niederlanden oder Ungarn sucht die Bildungspolitik nach Wegen, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Manchmal hilft es schon, wenn bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt werden. Das passiert gerade in Tschechien, wo ein Verein versucht, mehr Quereinsteiger in die Schulen zu holen. Kilian Kirchgessner hat die Gründerin dieses Vereins in Prag getroffen.
Es ist ein kreatives Pflaster mitten in der Prager Altstadt. Ein Gründerzeithaus mit Innenhöfen und Hintergebäuden. Hier ist Platz für Galerien und Ateliers, für Start-ups und Bürgerinitiativen. Über eine ausgetretene Treppe geht es hinauf in den dritten Stock. Von hier aus soll der Lehrermangel an den tschechischen Schulen gelöst werden. Vier Tische stehen in dem Raum. An einem von ihnen sitzt Jana Friselkova. Wir haben hier ein paar Büros, aber wir können bei Bedarf auch Seminarräume im Haus nutzen, wenn wir passende größere Veranstaltungen haben, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind. Die Mission der Gruppe, zu der inzwischen ein gutes Dutzend Mitstreiter gehört, sie wollen Quereinsteiger für den Lehrerberuf begeistern. Leute wie sie selbst, die einst vor der Frage standen, ob sie den Beruf wechseln sollen und die kaum Informationen über die Zugangsvoraussetzungen fanden. Das wollten sie ändern. Heute betreiben sie eine Webseite, die übersetzt Fang an zu lehren heißt. Und sie bieten Interessenten an, den Beruf einfach mal eine Woche lang auf einer Schule auszuprobieren. Sandra Ort-Fejglova ist die zweite der Gründerinnen des Vereins. Es ist schon eine echte Herausforderung, eine Woche lang die Komfortzone zu verlassen und es einfach mal auszuprobieren, vor einer Klasse zu stehen. Ohne diese Möglichkeit hätten die Interessenten vielleicht ein Pädagogikstudium angefangen und erst ganz am Schluss festgestellt, ob der Beruf zu ihnen passt oder nicht. Wir nutzen stattdessen effektiv die Motivation der Teilnehmer und haben so die Chance, gute Lehrer zu gewinnen. Die beiden Gründerinnen haben jeweils etwas ganz anderes studiert als auf Lehramt. Sie waren schon damals befreundet und irgendwann stellten sie im Gespräch fest, dass sie beide heimlich mit dem Lehrerberuf liebäugelten. Wenn es ihnen so gehe, sagten sie sich damals, dann gäbe es vielleicht noch mehr Gleichgesinnte. Das war die Geburtsstunde des Vereins, der über die Wege in den Lehrerberuf informieren soll. Denn der erfordert in Tschechien zwar eigentlich pädagogische Qualifikationen von der Universität, es gibt aber einige Ausnahmen und zum Beispiel die Möglichkeit, die Qualifikation später berufsbegleitend nachzuholen. Wer sich an den Verein wende, frage aber häufig auch nach ganz anderen Aspekten als solchen Formalia, sagt Sandra Ort-Fejglova mit Blick auf ihre Beratungspraxis. Viele fragen sich, ob die Schule eine andere sei als zu ihrer eigenen Schulzeit. Und ja, sie hat sich sehr geändert. Die Kinder sind zwar immer noch gleich, aber der Zugang ist ein anderer geworden. Eine große Unsicherheit liegt in der Frage, was für ein Lehrer will ich eigentlich sein? Werde ich das schaffen? Die Leute machen sich auf einmal bewusst, wie anstrengend und wie wichtig der Beruf ist, wenn sie sich da reinversetzen. Mit Workshops für Interessenten wollen die Leute aus der Initiative Fang an zu lehren diese Berührungsängste nehmen. Ein anderes Vorurteil ist die vermeintlich schlechte Bezahlung. Früher war das auch eine zutreffende Befürchtung, denn noch vor einigen Jahren haben Lehrkräfte im Monat weniger als 1.000 Euro brutto verdient. Das ist auch für tschechische Verhältnisse sehr wenig, sagt die Prager Lehrerin Barbora, die nicht zu der Initiative gehört. Ich habe einen Kollegen, der in seiner Familie der Hauptverdiener ist. ist. Der hat es nicht leicht mit dem Gehalt, die Frau und das kleine Kind zu ernähren. Aber man muss auch sagen, in den vergangenen Jahren hat sich die Bezahlung schon deutlich verbessert. Tatsächlich haben die Regierungen in mehreren Gehaltsrunden den Lehrerberuf finanziell deutlich attraktiver ausgestattet. Besonders in den ländlichen Regionen fern der teuren Hauptstadt Prag sei das Gehalt inzwischen sehr anständig. Das sei aber gar nicht die Hauptmotivation für die Interessenten, zumal sie angesichts der tschechischen Vollbeschäftigung immer auch andere Optionen hätten. Es gehe letzten Endes um Selbstverwirklichung, sagt Jana Friselkova. Viele stellen zum Beispiel in ihrer Elternzeit fest, dass die Arbeit mit Kindern ihnen Spaß macht. Andere merken irgendwann, dass sie in ihrem Beruf alles erreicht haben und die Begeisterung weitergeben wollen. Und manche sind in ihrem eigentlichen Beruf einfach ausgebrannt und suchen nach einer sinnstiftenden Arbeit. Im Lehrerberuf können Quereinsteiger die finden, die richtige Begleitung vorausgesetzt, wie sie die Initiative Fang an zu lehren vermittelt.
Zum Start ins Wintersemester gibt es morgen ab 14.05 Uhr in Campus und Karriere Tipps für besseres Lernen. Wie lässt sich Lernfrust vermeiden und welche Strategien helfen? Sie können uns dazu heute schon Ihre Erfahrungen und auch Fragen mailen, nämlich an campus@deutschlandfunk.de. Oder hinterlassen Sie einfach eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter, zu erreichen unter 00800 4464 4464. Am Mikrofon diese Ausgabe von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.